werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königstums wird kein Ende sein. Also völlig unerwartet sagt Gott dieser jungen Dame, was in den nächsten 9 Monaten und weit darüber hinaus passieren wird in ihrem Leben. Nämlich, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, der soll Jesus heißen, der wird ein Herrscher sein, der wird ein Königtum besitzen und der soll sogar Sohn des Höchsten genannt werden. Das heißt, Sohn Gottes. Man kann sich, glaube ich, kaum ausmalen, wie Maria sich da gefühlt haben muss in diesem Moment, welche Fragen ihr alles so durch den Kopf geschossen sind. Allen voran erstmal, wie kann es denn dazu kommen, beziehungsweise wie kam es denn dazu? Ich bin doch Jungfrau. Und wie reagiert denn mein Verlobter Josef darauf? Wie soll ich dem das denn erklären? Das ist ja nahezu unmöglich. Und was meint dieser Engel mit diesen ganzen Aussagen über meinen zukünftigen Sohn eigentlich? Kann sich gut vorstellen, Maria hat wahrscheinlich gedacht, also ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Keine Ahnung, wie ich das alles einordnen soll. Aber wie auch immer, eins weiß ich, Gott hat zu mir geredet. Und es dauerte nicht lange und Maria sah, dass das, was Gott gesagt hatte, tatsächlich so vor ihren eigenen Augen in Erfüllung ging. Sie merkte auf einmal Stück für Stück, wie der Bauch weiter wuchs und wo die ersten Tritte dann in dem Mutterleib stattgefunden haben. Und die Zeit der Entbindung, das rückte immer näher. Das war irgendwie offensichtlich, sie war tatsächlich schwanger. Und dann, eigentlich hochschwanger, dieser unverhoffte Ausflug von Nazareth nach Bethlehem, weil dieser Kaiser Augustus eine Volkszählung verordnet hat. Gerade dort angekommen und eigentlich noch nicht mehr so richtig untergekommen irgendwo, bringt sie dann dieses Kind, diesen Sohn tatsächlich zur Welt. Und sie legt ihn in eine Futterkrippe, wickelt ihn in Windeln und es geschieht, was Gott gesagt hatte. Gott hat geredet, Maria hat ihm geglaubt, hat darauf gehört und schlussendlich hat sie erkannt, ja, es stimmte. Und auch im weiteren Verlauf, das ist die zweite Begebenheit dieser Geschichte, sehen wir dann, wie Gott zu Menschen geredet hat. Da sind diese stinknormalen, einfachen Hirten auf dem Feld, in jeder Nacht, wie sonst auch, mit ihren Schafen, nichts Besonderes. Und auch bei ihnen, wie aus dem Nichts, erscheint plötzlich ein Engel Gottes und sie verfallen in große Furcht, weil die Herrlichkeit Gottes sie umstrahlt hat. So beschreibt die Bibel uns das. Und wieder redet ein Engel als Bote Gottes und sagt, Lukas 2, Vers 10 und 11, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Anschließend ist sogar noch die Rede davon, dass es nicht bei diesem einen Engel dann nur blieb, sondern dass auf einmal eine Fülle von Engeln da war, himmlische Heerscharen, und die lobten Gott vor ihren Augen, vor den Augen dieser Hirten. Das heißt, es war ein Riesenspektakel, was da stattgefunden hat vor denen. Und auch sie waren völlig überrumpelt in dem Moment wahrscheinlich von dem, was da passiert, wussten gar nicht so richtig, wie ihnen geschieht, was das alles genau bedeuten soll. Aber eins war auch für sie klar, Gott hat zu ihnen geredet. Und so schenken sie ihm Gehör und sie ziehen los und sie finden Jesus, dieses Kind in der Krippe liegen. Und schlussendlich haben sie auch gesehen, es stimmte tatsächlich, Gott hat Wort gehalten. Okay, könnten wir uns sagen, irgendwie beeindruckende Geschichten. Man könnte sich auch denken, also interessant, dass Gott damals dann so zu den Menschen geredet hat, durch Engel und so, schon irgendwie beeindruckend. Aber irgendwie ist das doch Schnee von gestern, oder? Also mir ist weder ein Engel begegnet, noch habe ich eine Fülle von Engeln irgendwo mal am Himmel gesehen oder so. Das ist schon ein bisschen schwer, alles einzuordnen. Vielleicht haben ja einfach Maria und die Hirten Glück gehabt, dass Gott halt ausgerechnet zu ihnen geredet hat. Oder ist es vielleicht auch heute noch so, dass Gott redet? Will er vielleicht sogar heute mit dir und mit mir reden? Und wenn ja, was will er uns denn eigentlich sagen? Ich bin davon überzeugt, dass Gott mit uns reden will. Und so habe ich das Thema heute genannt, Gott will mit dir reden. Und da wollen wir in den nächsten Minuten ein bisschen drüber nachdenken. Das wird aller Wahrscheinlichkeit nicht so stattfinden, dass du jetzt auch irgendwelche Engel erlebst und Gott da so einen Engel oder mehrere Engel vorbeischickt. Davon ist nicht auszugehen, sondern das Reden Gottes heute zu dir, das hat immer noch was zu tun mit diesem Kind von vor 2000 Jahren, aber das findet ein bisschen anders statt als bei Maria oder bei den Hirten. Also schauen wir mal zusammen in einige Verse, die kein klassischer Weihnachtstext sind, aber die darüber sprechen, dass Gott mit uns reden will. Und zwar Hebräer 1, die Verse 1 bis 3. Da heißt es in Hebräer 1, ab Vers 1, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Wir lesen gleich zu Beginn von diesen Versen, dass Gott in den vergangenen Zeiten vielfältig und auf verschiedene Art und Weise zu den Vätern geredet hat. Und gemeint ist an dieser Stelle, wie Gott im Alten Testament geredet hat, also in der Zeit vor Christus, das, was wir in der ersten Hälfte der Bibel so im Groben lesen, und wie das da stattgefunden hat. Und immer wieder hat Gott zu seinem Volk geredet, das ist hier mit den Vätern gemeint. Und Gottes primäres Volk des Alten Testaments ist das Volk Israel. Alle, die in den letzten Wochen unsere Gottesdienste hier sonntags regelmäßig besucht haben, die müssten das eigentlich ganz präsent haben, wie Gott dieses Volk Israel zu seinem eigenen Volk gemacht hat und wie er damals zu diesem Volk dann geredet hat. Ich kann es gerne nachhören, für die, die das nicht mitverfolgt haben, auf unserer Homepage. Immer wieder war das so, dass Gott Vermittler eingesetzt hat, Vermittler zwischen Gott und Menschen. Und so hat zum Beispiel in dieser Begebenheit dann, wie das Volk Israel damals da war und Mose vorangesetzt war für sie, so diese Mittlerfunktion, die hat er eingenommen. Und dann war dann so, Gott hat zu Mose geredet und Mose hat dann weiter zum Volk geredet. Das heißt, man könnte sagen, Mose war also wie so eine Art Sprachrohr oder wie so ein Bote. Ja, Mose war ein Prophet, von dem hier die Rede ist, in Vers 1. Und so war das eigentlich gängig, dass zu Zeiten vor Christus auf die Art und Weise Gott mit Menschen kommuniziert hat, durch solche Propheten. Samuel wäre so ein Prophet zum Beispiel, Elia, Jesaja haben wir eben gehört, Jona wäre einer, Hesekiel und so weiter und so fort. Und es war ein bisschen unterschiedlich, wie Gott zu diesen Propheten geredet hat, damit sie das dann weitergeben. Also da lesen wir zum Beispiel von Träumen oder von Visionen, die sie hatten, manchmal auch von Zeichenhandlungen, die sie verüben sollten, manchmal auch von Worten, also ganz verschiedenartig. Aber es waren immer, in Anführungsstrichen, nur Sprachrohre Gottes. Sprachrohre, wie auch diese Engel das waren, aber es war nicht Gott selbst. Bis dann eines Tages Gott selbst erscheint und unmittelbar zu den Menschen redet. Und was da passiert, ist offen gesprochen wahrscheinlich das größte Wunder der gesamten Weltgeschichte. Weil Gott redet jetzt nicht mehr durch einfache Boten, sondern durch seinen eigenen Sohn. Und nun heißt es hier völlig berechtigt in unserem Text in der Vergangenheitsform, dass Gott zu uns geredet hat durch den Sohn. Das heißt, also hier der Verfasser, der da schreibt, der geht davon aus, das war ein punktuelles Ereignis, was da stattgefunden hat. Aber auf der anderen Seite war es mit Sicherheit auch so, dass die Leute, die das gelesen haben damals und an die das adressiert ist, dass sie nicht alle Jesus erlebt haben und gesehen haben. Und trotzdem sagt er hier, dass Gott zu uns geredet hat im Sohn. Das heißt also für uns heute noch, dass dieses Reden durch den Sohn Gottes zwar schon 2000 Jahre lang her ist und da begonnen hat, aber bis heute nicht aufgehört hat. Und so gilt auch für dich und mich heute, dass Gott mit dir reden will durch seinen Sohn. Gott will mit dir reden durch seinen Sohn, durch Jesus Christus. Und dieses Reden umfasst drei Kernelemente, die wir in unserem Text hier entdecken und die wollen wir uns zusammen näher mal anschauen. Und der erste ist, Gott redet mit dir oder will mit dir reden durch sein Leben, durch das Leben von Jesus. Das haben wir eben in der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2 gelesen, dass Jesus als kleines Baby in Windeln gewickelt in diese Welt gekommen ist. Und zwar war das eine Geburt mit schlechten Rahmenbedingungen, würden wir wahrscheinlich sagen, aber es ist eigentlich trotzdem was ganz natürlich gewesen ist, dass er als kleines Kind auf diese Welt gekommen ist. Und trotzdem sehen wir auf der anderen Seite auch relativ schnell, wenn wir uns das mal so genauer angucken, dass das Ganze dann doch nicht so ganz so lief, wie das bei uns sonstigen Menschen der Fall war. Also Maria, die dann schwanger geworden ist, die war zu dieser Zeit nur verlobt, das hat sie ja gesagt, und sie ist Jungfrau. Und sie betont das extra nochmal in Lukas 1, Vers 34, dass sie sagt, ich weiß von keinem Mann. Also ich hatte keinen Geschlechtsverkehr. Es ist eigentlich unmöglich, dass ich schwanger sein kann. Und es ist auch menschlich unmöglich. Aber von Seiten Gottes gar kein Problem. Und Gott spricht dementsprechend davon, dass er sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und er wird Leben in dir schaffen. Und dann wird das Heilige, was geboren wird, dieser heilige Sohn, der wird aus diesem Grund dann Sohn Gottes genannt werden. So hat Gott zu ihr gesprochen. Wir erfahren also schon vor der Geburt sogar, dass Jesus selbst, dass dieses Kind irgendwie einen großen Unterschied macht zu allen anderen Kindern, die bisher diesen Planeten betreten haben. Also fragen wir uns, mit wem haben wir es denn eigentlich zu tun bei diesem Kindlein in der Krippe? Diese Verse 2 und 3 hier, die zeigen uns 5 Dinge auf, die diesen kleinen Jungen, der in der Krippe liegt dann, kennzeichnen, auch wenn in dem Moment, wo er da liegt, kein Mensch eine Ahnung davon hatte, dass das mit diesem Menschen zusammenhängt, mit diesem kleinen Menschen. Hier ist die Rede davon, als erstes, dass er eingesetzt wurde zum Erben von allem. Also das heißt, alles, was Gott gehört, das gehört Jesus. Alles, was wir hier so ringsherum um uns sehen, was wir sehen können, die gesamte Erde, aber auch alles, was wir nicht sehen, also das ganze Universum und die gesamte Himmelswelt und all das, alles gehört ihm und er herrscht eines Tages über alles. Als zweites heißt es hier, dass durch Jesus die Welten geschaffen wurden. Und spätestens an dieser Stelle wird deutlich, es ist nicht so, dass Jesus erst existiert, seitdem er auf die Welt gekommen ist, sondern dass er schon vorher existiert hat. Und dass er von Ewigkeit her gewesen ist. Sonst hätte er die Welt nicht schaffen können. Und durch ihn wurde alles geschaffen, was im Himmel und was auf der Erde ist. Alles, was wir sehen und was wir auch nicht sehen, das Sichtbare und Unsichtbare, von irgendwelchen Engelwesen und irgendwelchen Mächten, die für uns nicht greifbar sind, bis hin zu der schönen Natur, die wir genießen und sehen, die wir greifen können, bis hin zu den Tieren, auch dich und mich und jeden lebenden Menschen. Er war's, er schafft Leben. Und umso beachtlicher ist es vor diesem ganzen Gedankengang, dass er sich so winzig klein macht und sich so sehr herablässt, dass er Mensch wird und ein paar Quadratmeter seiner eigenen gewaltigen Schöpfung betritt. Ich habe überlegt, wie kann man das vergleichen? Und es ist ehrlich gesagt nur ein schwacher Vergleich geworden, aber man kann es vielleicht vergleichen mit einem Modellbauer, der ein ganz kleines Modell ja von etwas baut und irgendwann macht der Modellbauer sich so klein, dass er in sein eigenes Modell hineinpasst. Ja, es ist ein schwacher Vergleich, aber das können wir vielleicht ein bisschen uns vorstellen. So war es mit Jesus. Jesus ist also der Besitzer und er ist der Schöpfer aller Dinge, aber er ist auch der Erhalter aller Dinge. Hier heißt es weiter dann, dass er alle Dinge durch das Wort seiner Kraft trägt. Und gemeint ist damit, dass er dieses ganze Universum, was wir hier so teilweise wahrnehmen, aber an vielen Stellen auch gar nicht wahrnehmen, dass er das trägt. Mit Jesus steht und fällt alles. Wenn er sich nur einen Moment diesem Universum und dieser Schöpfung entziehen würde, dann gäbe es hier nichts mehr. Alles würde in sich zusammenfallen. Die Naturgesetze wären außer Kraft, die Planeten würden nicht mehr in ihren Bahnen laufen. Du und ich, wir wären innerhalb von einer Millisekunde einfach weg, wir wären tot, wir wären verschwunden. Für diese Welt wäre Feierabend, wenn Jesus nicht dafür sorgen würde, dass sie am Leben bleibt. Das heißt, hier ist die Rede von allen Dingen. Und jetzt brechen wir das ein bisschen runter. Wenn er alle Dinge durch das Wort seiner Kraft trägt, dann bedeutet das auch, dass er dich und mich permanent durch sein Wort trägt. Dann bedeutet das, dass ohne ihn mein Herz und dein Herz gerade nicht mehr schlagen würde. Und dass unsere Lungen nicht mehr funktionieren würden und dass alle lebensnotwendigen Bedingungen, wenn er sie auflösen würde, einfach nicht mehr da wären und wir gar nicht überleben könnten. Ohne ihn würdest du und ich und kein anderer Mensch heute irgendwo existieren. Wir wären nicht hier, wir würden auch sonst nicht irgendwo Weihnachten feiern, wir wären einfach nicht mehr da. Und unterm Strich wird so deutlich an dieser Stelle, glaube ich, dass wir viel abhängiger von diesem Jesus sind, als uns das oft bewusst ist. Und für manch einen auch so, dass man viel abhängiger ist, als einem das oft lieb ist. Dieser kleine Knabe mit goldenem, lockigen Haar, den wir dann in irgendwelchen Darstellungen oder sowas oft sehen, ne, und den wir so süß finden mögen und so weiter, der ist viel mehr als dieses kleine, süße Baby in der Krippe. Er ist zugleich der ewige Gott. Er ist der, der alles besitzt, alles geschaffen hat und der alles am Laufen hält. Und trotzdem, und das ist dieser Kontrast, trotzdem nimmt er Menschengestalt an und wird wie du und ich. Und das kriegen wir ehrlich gesagt nicht in unsere beschränkten Köpfe rein, muss man sagen. Ja? Also Jesus ist zu 100% Gott gewesen und zu 100% aber auch Mensch geworden. Er war Gott in Menschengestalt. Unvorstellbar für uns, übernatürlich, göttlich, aber denkbar, weil wir nicht göttlich sind. Und dass er Gott selbst war und Gott abgebildet hat, das sehen wir in diesen zwei weiteren Ausdrücken. Wenn es hier heißt über ihn, dass Jesus die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit war und der Abdruck seines Wesens. Mit Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit ist hier gemeint, dass er nicht nur Gottes Licht reflektiert hat, sondern vielmehr, er ist selbst das Licht gewesen. Er hatte selbst Gottes Strahlkraft, als er gelebt hat. Und wenn man sich das so ein bisschen anschaut im Leben von Jesus, wie er teilweise Menschen begegnet ist und Menschen dann erkannt haben, dass tatsächlich Gott selbst in Menschengestalt vor ihnen steht, war das immer wieder so, dass Menschen überwältigt waren, dass sie auf die Knie gegangen sind und eine große Ehrfurcht hatten vor ihm. Jesus demonstriert in seinen Lebzeiten, wie er hier war, alle Macht über Naturgewalten, über Krankheiten, über unsichtbare Mächte, sogar über Leben und Tod. Er offenbart Gottes Herrlichkeit, er verkörpert Gottes Herrlichkeit, Gottes Macht, Gottes Ehre. Und hier heißt es weiter, er war der Abdruck von Gottes Wesen. Und hier ist ein Begriff, der da verwendet ist. Das kann man sich vorstellen wie so ein Stempel, wie eine Prägung eines Stempels, die man aufdrücken kann. Genau das war Jesus, eine exakte, vollkommene Wiedergabe von Gottes Wesen. Und wenn wir uns sein Leben anschauen, dann sehen wir alle Eigenschaften Gottes, die er hatte. Wir sehen den Charakter Gottes vollumfänglich wiedergespiegelt. Gottes Liebe, Gottes Treue, Gottes Freundlichkeit, Gottes Geduld, Gottes Gnade, aber auch seine Gerechtigkeit und sein Zorn und seine Heiligkeit und seine Reinheit und Sündlosigkeit. All das sehen wir in Jesus. Und Jesus selbst hat es mit einfachen Worten gesagt in Johannes 14, Vers 9, indem er gesagt hat, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also nicht so in dem Sinne, wie wir das oft sagen, wie der Vater, so der Sohn. Ne? Und dann meinen wir irgendwie so damit, naja, die ähneln sich oder so. So nicht, sondern wirklich eins zu eins hat Jesus Gott den Vater in seinem Leben verkörpert. 100%. Wie Gott denkt, wie er liebt, wie er ist. Das heißt, es gibt keine größere Gottesoffenbarung als in Jesus Christus selbst. Nichts und niemand, weder vorher noch nachher, hat Gott so exakt und vollumfänglich dargestellt wie Jesus. Und alles, was vorher war, fällt im Schatten von dem Sohn, der dann gekommen ist vor 2000 Jahren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn das tatsächlich so ist, was machen wir damit? Was machst du damit? Ja, also Gott hat sich durch das Leben seines Sohnes zu erkennen gegeben. Vielleicht erstmal ein bisschen eine ungewöhnliche Art und Weise zu reden, würden wir so nicht verbinden damit. Aber trotzdem hat er das getan. Und er will durch das Leben seines Sohnes mit dir reden. Die Frage ist natürlich dann, bin ich bereit, mich darauf einzulassen? Bin ich bereit, hinzuhören? Kann man sich fragen, na gut, wie soll das denn gehen? Ich kann mir irgendwie nicht so richtig viel darunter vorstellen. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir haben heute 4 Berichte in der Bibel, gleich am Anfang vom Neuen Testament, die über das Leben Jesu schwarz auf weiß berichten. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die sogenannten Evangelien. Und sie berichten uns, wie dieser Jesus, dieser 1:1 Abdruck von Gottes Wesen, gelebt hat. Und was er gesagt hat und was er für wichtig erachtet hat und wie er mit Menschen umgegangen ist, wie Gott in Menschengestalt wäre. Das sehen wir dort. Das heißt, wenn du dich für Gottes Reden mit dir interessierst und Gott sagt, er will mit dir reden durch das Leben seines Sohnes, dann fang doch mal an, diese Berichte nachzuvollziehen und zu lesen. Dann nimm dir vielleicht in diesen Weihnachtstagen, vielleicht so ein bisschen Zeit irgendwo mal, nimm dir doch mal das Lukas-Evangelium zum Beispiel vor und schau mal und lies es mit einem offenen Herzen und mit dem Gebet zu sagen, wo auch immer du stehst, Gott, ich will dich mehr erkennen und ich will hinhören, wenn das alles wirklich stimmt. Vielleicht gibt es Leute hier, die eher skeptisch sind, die eher zögerlich sind. Aber wenn es hier so geht, dann lass dich darauf mal ein und hör mal hin, weil wenn Gott so reden will, dann wollen wir ihm Gehör schenken. Aber ich muss an dieser Stelle eine Warnung aussprechen. Wunder dich nicht, wenn du liest und Gott dann tatsächlich zu dir redet. Ja? Vielleicht anders, als du es dir vorstellst, aber irgendwie doch so, dass du merkst, es dringt wirklich rein. Also das wäre eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass du im neuen Jahr in unsere Gottesdienste kommst. Und wir werden im neuen Jahr ins Johannesevangelium einsteigen und werden uns diesen Jesus, diese Person Jesu näher anschauen, genauer anschauen. Und ich bin mir sicher, wir werden sehr viel lernen darüber, über das Leben Jesu, über das Wesen Gottes, wie Jesus es ausgelebt hat. Und wir werden staunen an ganz vielen Stellen. Also egal, ob du zum ersten Mal oder zum wiederholten Male das so hörst, schau dir doch mal das Leben Jesu genauer an. Und vor allem unter diesem Gesichtspunkt, wenn Gott mit dir reden will, durch das Leben seines Sohnes, dann lohnt es sich doch absolut, da mal näher hinzuschauen. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Gott will uns auch was sagen durch etwas Zweites. Und zwar, Gott will mit dir reden durch Jesu Sterben. Wir haben gesehen, dass dieser unglaublich große Gott in Jesus völlig unscheinbar in einer Art Stall in Bethlehem die Weltbühne betritt. Ganz unscheinbar und irgendwie auch so, wie wir es uns nicht vorgestellt hätten wahrscheinlich. Und eigentlich hat Jesus keinem Menschen was zuleide getan. Und trotzdem ist es so, dass er schon in frühen Kindheitstagen, fast von Geburt an, in Lebensgefahr schwebt. Weil dieser König Herodes hinter ihm her ist und ihm das Leben nehmen will. Und im Prinzip, das gleiche Muster begegnet uns etwa 30 Jahre später wieder, als Jesus anfängt, öffentlich zu wirken. Und obwohl er auch da niemand gegenüber etwas sich zu Schulden kommen lassen hat, gibt es trotzdem Menschen, die sind hinter seinem Leben her, die wollen ihm an die Kehle. Und tatsächlich kam es eines Tages so weit, dass er von einem seiner engsten Begleiter verraten wird und dass er von seinen eigenen Volksgenossen, den Israeliten, zu Unrecht angeklagt wird und dass er schlussendlich am Kreuz verendet wie ein Schwerstverbrecher, dass er dort bestraft wird wie ein Schwerstverbrecher. Und wir könnten uns in dieser ganzen Geschichte fragen, Moment mal, was ist denn da bitte schiefgelaufen? Also hat Gott irgendwie nicht seine Hand über ihn gehalten oder so? Oder ist Gott da so ein bisschen aus den Fugen geraten, kurz nicht aufgepasst oder so? Das war absolut nicht der Fall. Jesus hätte selbst sogar zu jeder Zeit zu seinen Feinden sagen können, fall tot um, und sie wären tot umgefallen. Und er hätte zu jeder Zeit sagen können, der Boden soll sich öffnen und ihr sollt verschlungen werden und es hätte keine Millisekunde gedauert und sie wären weg gewesen. Also nichts und niemand konnte ihm etwas anhaben, geschweige denn sein Leben nehmen. Und trotzdem gab er selbst sein Leben in den Tod. Wir fragen uns, warum tut er das? Und wie passt das bitte zusammen, dass der, der Gottes Herrlichkeit ausstrahlte, der ein vollkommener Abdruck seines Wesens war, am Ende dann am Kreuz verendet? Wie passt das? In unserem Text hier in Hebräer heißt es, dass über Jesus, dass er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat. Und genau das war der Auftrag, das war seine Bestimmung von Anfang an. Weil Gott wollte nicht nur, dass wir in Jesus Christus sehen, wie er selbst ist, sondern Gott wollte auch, dass wir mit ihm selbst in Beziehung treten können und bei ihm sein können. Und nun gibt es ein gehöriges Problem in dieser ganzen Sache und das drückt die Bibel sehr einfach und schonungslos so aus, dass sie sagt über jeden von uns, du bist Sünder. Ich weiß nicht, was diese Worte so mit euch machen, wenn ihr das hört. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es keinem Menschen schmeckt, wenn man so ein Urteil über sein Leben mal so vor den Latz geknallt kriegt. Ich glaube aber auch, wenn wir ein bisschen länger darüber nachdenken über unser Leben, dann merken wir tatsächlich, ja, das stimmt leider. Ich bin ein Sünder. In meinem Denken, in meinem Reden, in meinem Handeln bin ich alles andere als fehlerlos, wenn ich ehrlich bin. Und wenn ich dann auch anfange, Gottes Gedanken mal so als Maßstab an mein Leben anzulegen, dann merke ich, oh Mann, ich bin eigentlich kläglich gescheitert, ich bin ganz schön hoffnungslos verloren. Und zwar nicht nur in meinem Verhalten, das ich an den Tag lege, das ist ja schon schlimm genug oft, sondern auch in der Tatsache, dass ich den, der mich geschaffen hat, den Schöpfer und der mich pausenlos am Leben hält, den Erhalter, dass ich den eigentlich gekonnt immer wieder ignoriert habe, dass ich ihm keinen Dank dargebracht habe, ihm keine Ehre dargebracht hat, oft gar nicht das Interesse entgegengebracht habe, wie er es verdient gehabt hätte. Und natürlich können wir uns immer messen mit anderen Menschen und sagen, naja, also im Vergleich zu dem oder dem schneide ich eigentlich gar nicht so schlecht ab, bin ich schon ganz passend, aber am Ende unseres Lebens stehen wir nicht vor einem Menschen, sondern wir stehen vor Gott. Und er wird Resümee ziehen über unser Leben und wird seinen Maßstab anlegen an unser Leben. Und dann ist die Frage, die dann bleibt, nur noch, wie stehe ich denn vor ihm? Wenn wir der Bibel wirklich Glauben schenken, dann ist die Frage nicht, ob ich vor ihm stehe, sondern wie ich vor ihm stehe. Und dabei bleiben eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du erscheinst eines Tages vor ihm im Dreck deiner eigenen Sünde immer noch besudelt, ist die eine Variante, oder du stehst reingewaschen durch Jesus Christus vor ihm. Am Ende des Tages gibt es nur diese beiden Optionen. Und alles entscheidend dafür, wie du eines Tages vor ihm stehen wirst, ist, wie du damit umgehst, dass er am Kreuz von Golgatha vor ungefähr 2000 Jahren gestorben ist. 1. Petrus 3, Vers 18 drückt das so schön aus in diesen Worten. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Also der Grund, warum Jesus als der Gerechte, wie er hier bezeichnet wird, für Sünden am Kreuz leidet und stirbt, sind wir, die Ungerechten. Er war der einzige Mensch, der sich nie etwas zu Schulden kommen lassen hat, der niemals ein schlechtes Wort gesagt hat, der kein Fehlverhalten an den Tag legt, der noch nicht mal einen schlechten Gedanken gehabt hat. Und trotzdem stirbt er am Kreuz am Ende wie einer, der für sein eigenes Versagen bitter bestraft wird. Aber er wird nicht bestraft und er büßt dort nicht für seine eigene Sünde, sondern für meine. Und auch für deine. Er trägt dort eine Strafe und er bezahlt dort einen Preis, den ich nicht bezahlen konnte und den ich aber eigentlich bezahlen hätte müssen. Er bezahlt den Preis für meine Schuld. Und das Ziel des Ganzen, warum er das getan hat, das ist hier so schön beschrieben mit diesen Worten, damit er uns zu Gott führte. Das heißt, der einzige Weg, dass die Beziehung zwischen dir und Gott wiederhergestellt werden kann, besteht darin, dass ein Sündloser kommt und dass er deine Strafe trägt. Und dass er stattdessen sagt, dass seine Sündlosigkeit dir angerechnet wird vor Gott eines Tages. Und genau das ist passiert. Jesus starb, der Gerechte für uns, für die Ungerechten, damit wir seine Gerechtigkeit eines Tages vor Gott haben können und bestehen können. Also was will Gott mir sagen durch das Sterben seines Sohnes? Einerseits will er mir sagen, wie das aussieht, wenn ein Mensch Gottes Gericht abbekommt. Und das sehen wir so krass und drastisch am Kreuz, was da passiert. Und er sagt dir auch deutlich durch dieses Sterben, dass du ohne Vergebung deiner Sünden nicht bei ihm ankommen wirst, sondern dass du in die ewige Verdammnis gehen wirst, dass du in die Gottesferne gehen wirst. Und auf der anderen Seite zeigt Gott durch das Sterben seines eigenen Sohnes auch die Rettung und die Möglichkeit, wieder mit ihm in Kontakt zu kommen, die Möglichkeit, reingewaschen zu werden von Sünden, sodass ich eines Tages vor ihm bestehen kann. Nicht, weil ich es vollbracht habe, sondern, wie es hier heißt, weil er es vollbracht hat. Ja, sodass ich angenommen werden kann, vollumfänglich von Gott. Und die persönliche Frage an dieser Stelle ist, glaubst du das? Nimmst du diese Rettung persönlich in Anspruch? Die Bibel spricht deutlich davon, dass diese Reinigung von Sünden kein Automatismus ist, der für jeden Menschen einfach gilt, sondern nur für den, der sich als schuldig vor Gott erkennt und der glaubt und ganz persönlich im Glauben annimmt, dass Jesus auch für seine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Nur für den, der von seinem Leben ohne Gott umkehrt. Er sagt, ja, ich unterstelle mein Leben diesem Gott. Ich nehme diese Rettung an und ich will anders weiterleben. Er soll mein Herr sein. Nur für den gilt das. Und wenn das in deinem Leben noch nicht geschehen ist, dann vernimm heute dieses Reden Gottes durch das Sterben seines Sohnes. Weil nur wer glaubt und ihn aufnimmt, der hat ewiges Leben. So klar ist die Bibel. Jesus ist damals gestorben, aber er ist nicht tot geblieben, sondern er ist nach 3 Tagen wieder auferstanden, was wir an Ostern ja auch feiern. Und wir erfahren aber auch davon, dass er dann noch ein paar Tage hier auf der Erde war, aber dann nicht wieder gestorben ist, sondern dass er dann in den Himmel aufgefahren ist. Und auch das hat eine große Relevanz für uns heute. Und das ist das dritte, ein letzter kurzer Punkt noch. Gott will mit dir reden durch seine Erhöhung, durch die Erhöhung von Jesus. Vielleicht sitzt der ein oder andere hier heute und sagt also, boah, das ist schon eine Geschichte irgendwie mit Jesus, ist ja alles schön und gut, ist aber auch schon 2000 Jahre alt, ist ein bisschen verstaubt irgendwie. Sein Leben ist Geschichte, sein Sterben ist auch Geschichte. Ich sehe ihn nicht, ich höre ihn nicht. Keine Ahnung, warum ich das an mich ranlassen sollte und mich irgendwie damit auseinandersetzen sollte. Hat für mich keine Relevanz mehr. Aber es bekommt Relevanz, wenn er tatsächlich noch lebt, wenn er tatsächlich noch existiert. Und selbst wenn wir ihn gerade nicht sehen, heißt das noch lange nicht, dass er nicht mehr existiert. Aber man könnte sich natürlich fragen, wo ist er denn jetzt? Also wir sehen ihn nicht, er ist nicht mehr hier. Das heißt, wo ist er? Unser Text hier am Ende, Hebräer 1, Vers 3, gibt uns Antwort. Da heißt es über Jesus, dass er sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt hat. Das heißt, er sitzt zu Rechten Gottes jetzt, auf dem absoluten Ehrenplatz. Und die Bibel macht uns deutlich, er wird von dort eines Tages wiederkommen, und zwar um Gericht zu üben mit dieser Welt und auch mit den Menschen. Und ich verstehe jeden, der sagt, also ich kann mir das nicht vorstellen. Ist auch schwer vorstellbar. Ja, und es ist auch verständlich aus der Perspektive, dass keiner von uns bisher vor dem Thron Gottes stand und wir irgendwie Jesus da zu Rechten sitzen sehen haben oder so. Aber nur weil ich mir etwas nicht vorstellen kann, heißt das ja noch lange nicht, dass das deshalb nicht stimmen kann. Denken wir nochmal zurück an den Anfang unserer Predigt. Denken wir nochmal zurück an Maria und an die Hirten. Gott hat zu ihnen geredet und für sie war erstmal das unvorstellbar, was da stattfinden soll, dass das alles wirklich stimmen soll. Aber ich glaube, wir können was lernen von ihnen an dieser Stelle. Und zwar, dass sie nicht einfach das Reden Gottes so abgehakt haben und gesagt haben, ach, das ist ein Hirngespinst, sondern sie machten sich auf den Weg. Sie ließen sich darauf ein. Sie schenkten dem Ganzen Gehör und sie erlebten tatsächlich am Ende, ja, es stimmt. Und ich weiß, dass heute Nachmittag eine ganze Reihe von Leuten hier sitzen, die das aus ihrem eigenen Leben so bestätigen können. Der Gottesdienst ist voll von Menschen, die ganz individuell auf Jesus aufmerksam geworden sind. Die Wege können ganz unterschiedlich gewesen sein. Und das sind Menschen heute hier, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Da sind vielleicht Menschen, die waren früher große Skeptiker gegenüber dem Christentum. Da sind Menschen, die waren große Zweifler. Da sind Menschen, die kommen aus ganz kaputten Lebensverhältnissen. Da sind Menschen, die sind sehr wissenschaftlich denkende Menschen gewesen und so weiter. Ja. Es wäre eine ganze Reihe von Menschen, die man da auszählen könnte, ganz unterschiedliche Typen. Aber eins hast du, wenn du heute hier sitzt und sagst, ich glaube an Jesus Christus als meinen Herrn und Retter. Eins hast du gemeinsam mit allen anderen. Und zwar, du hast irgendwann angefangen, dir diesen Jesus näher anzuschauen. Du hast irgendwann angefangen, dich damit auseinanderzusetzen, dich auf ihn einzulassen. Und das war vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch und auch ein bisschen suspekt und auch irgendwie so, dass ich gedacht hätte, also dieses Reden Gottes stelle ich mir ein bisschen anders vor. Aber trotzdem hast du hingeschaut, hast hingehört. Du hast angefangen, dich zu beschäftigen mit dem Leben Jesu. Du hast ihn gesehen, du hast dich angefangen zu beschäftigen mit diesem Sterben Jesu. Was hat es damit auf sich? Und du bist zum Glauben an ihn gekommen und du kannst dann auch glauben, dass er erhöht wurde und über allem steht und dass er eines Tages wiederkommen wird und dass er dich zu sich holen wird. Vielleicht sitzt aber auch der ein oder andere heute hier drin, der sagt, also das ist irgendwie alles Neuland für mich. Keine Ahnung, habe ich so noch nie gehört irgendwie. Vielleicht auch ein bisschen befremdlich, aber auch irgendwie interessant. Und ich merke, Gott redet zu mir, Gott will mit mir reden. Und wenn es dir so geht, dann lass ihn reden. Ja, dann lass dich darauf ein. Und nicht so, wie das oft in den nächsten Tagen, glaube ich, ist. Es verfliegt so im allgemeinen Weihnachtsstimmungsmodus irgendwie. Ist auch alles schön. Aber wir wollen diese Zeit auch nutzen, Gott zu uns reden zu lassen. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Gruppe von Leuten, die merken, Gott hat eigentlich schon öfters zu mir geredet in meinem Leben. Und er tut das vielleicht immer mal wieder. Und er tut das vielleicht auch heute wieder. Und du lässt ihn aber nicht ran. Du hörst nicht so richtig hin, du verschließt deine Ohren, warum auch immer du das tun könntest. Ja, aber auch dich will ich ermutigen, sein Reden neu zu vernehmen oder vielleicht auch erstmalig so richtig an dich ranzulassen. Wo auch immer du stehst in all dem, eins ist sicher, Gott will mit dir reden. Und er will mit dir reden durch seinen Sohn. Und die große Frage ist, wie wirst du darauf reagieren? Wirst du ihm Gehör schenken? Das ist eine Frage, die will ich euch mitgeben in diese Tage hinein. Und die will ich euch auch jetzt geben für einen Moment, wo wir ein Klavierstück hören und einfach das nochmal sacken lassen wollen. Vielleicht für uns persönlich mal in uns schlagen, auch ins Gebet gehen und diese Frage mal bewegen.